HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Gestern war in meiner Mütze mir mal wieder was nicht recht. Die Natur schien mir nichts nütze und der Mensch erbärmlich schlecht.
Alle sind sie so, die Menschen unserer Zeit. Zu solch perfidem Tun treibt sie die Eitelkeit.
Meine Ehegemahlin habe ich ganz gehörig angeplärrt. Drauf aus purem Zorn begab ich mich ins Symphoniekonzert. Doch auch dies war nicht so labend, wie ich eigentlich gedacht. Wenn man da den ganzen Abend wieder mal Musik gemacht.
Komm, verpiss dich, ich brauch dich nicht. Ich bleib allein, geh mir aus dem Weg, denn ich bin ein Menschenfeind.
Ich flieh vor dieser Welt des Lasters. Ein Plätzchen aufzutreiben, wo man die Freiheit hat, ein Ehrenmann zu bleiben.
Ich scheide aus dem Spiel. Abwarten mag ich nicht, bis mich die Last erdrückt. Das Dickicht mich verschlingt, die Sumpfluft mich erstickt. Wenn es die Menschen gleich blutgierigen Wölfen treiben, sind alle sie Verräter. Ich will dann nicht mehr bleiben.
Ich bin ein Menschenfeind. Sag, wie viele sind so unaufrichtig, lügen ins Gesicht. Doch es ist notwendig, wenn du ein Teil der Gesellschaft bist. Social Media Fotzen suchen nach Bestätigung, sonst nichts. Ich sag dir von ganzem Herzen, yeah. Ich hasse dich.
Eine Lehrerin, also eine Frau, die einen Beruf gewählt hat, bei dem sie mit Kindern umgeht, schreibt ein Buch über ihre selbstgewählte Kinderlosigkeit und hat damit Erfolg, weil sie das nicht als einsame Entscheidung darstellt, sondern als ihre persönliche feministische Umweltbewegung. Kinderkriegen sei ein reaktionäres Projekt und schädige die Umwelt. Und weil alle Supermuttis und viele, nicht nur konservative Medien, über sie herfallen, hat sie damit Erfolg. So ein Shitstorm im Netz und im analog gedruckten hebt die Auflage. Dabei ist Misanthropie nichts Neues. Schon im 5. Jahrhundert vor Christus lässt der griechische Dichter Sophokles in einem seiner dunklen Dramen den Chor rufen, nie geboren zu sein ist der Wünsche größter und wenn du lebst, ist das andere, schnell wieder dahin zu gehen, woher du kamest. Die Lehrerin sagt, jeder weitere von uns ist einer zu viel. Also ganz prinzipiell, der Erde ginge es wesentlich besser ohne uns Menschen. Das mag sein, nur hätten wir davon leider rein gar nichts. Weg mit uns. Menschenhass als Medizin. Der Tag in HR2 Kultur. Beginnen wir mit eben jener Gymnasiallehrerin Verena Brunschweiger, promovierte Mediävistin und ansonsten studiert in Germanistik, Anglistik und Philosophie und Ethik und mit ihrem Buch mit dem Titel Kinderfrei statt kinderlos, ein Manifest.
Warum mögen Sie keine Kinder? Das wird Verena Brunschweiger besonders oft gefragt, seit ihr Buch Kinderfrei statt kinderlos erschienen ist. Dabei hat die 38-jährige Autorin gar nichts gegen Kinder. Als Lehrerin an einem Gymnasium in Regensburg hat sie täglich mit ihnen zu tun. Verena Brunschweiger will bloß keine eigenen Kinder. Eine ganz individuelle Entscheidung, die in Brunschweigers Augen aber irgendwie doch die moralisch bessere ist. Wer ohne Nachwuchs bleibt, tut zum Beispiel auch etwas für die Umwelt, rechnet Brunschweiger vor.
Weil der Verzicht auf ein Kind schon mal pro Jahr 58,6 Tonnen CO2-Einsparung eben bedeutet. Und wenn ich das vergleiche mit Recycling 0,213 Tonnen, keinen Trockner benutzen 0,21 Tonnen oder ohne Auto leben 2,4 Tonnen, dann ist das natürlich schon ein ganz eklatanter Unterschied.
Ein Kind reduziert auf seine Klimabilanz. Vor allem überzeugte Eltern dürften sich davon provoziert fühlen. Doch Verena Brunschweiger ist nach vielen Recherchen überzeugt, wer Kinder bekommt, lädt Schuld auf sich. Ökologische Schuld. Und die wächst mit den Kindern sogar noch mit.
Also die Kinder werden ja älter, die haben alle Smartphones, fliegen herum, essen Fleisch, sonst was.
In ihrer Studentenzeit hat auch Verena Brunschweiger noch mit dem Gedanken an eigene Kinder geliebäugelt. Irgendwann hat sie sich aber entschlossen, bewusst kinderfrei zu leben. Kinderfrei, nicht kinderlos. Dieser Unterschied, der auch im Titel ihres Buches anklingt, ist Brunschweiger sehr wichtig.
Es geht ja schon auch darum, dass Kinderlose eigentlich eine andere Gruppe Leute sind. Also ich kenne eine kinderlose Frau, die heult jeden Tag eben die Ohren voll, dass sie leider nicht schwanger wird. Und okay, so jemand ist dann kinderlos, weil die wahnsinnig gern Mutter wäre. Aber das ist bei mir ein ganz anderer Fall. Bei mir ist eher halt, ich habe jahrelang recherchiert und dann diese Entscheidung bewusst getroffen.
Die Entscheidung gegen eigene Kinder und damit die Entscheidung gegen das in unserer Gesellschaft vorherrschende pronatale Dogma, wie Brunschweiger es nennt.
Man kriegt ja volle Breitseite wirklich von jedem Bereich, also ob das jetzt die eigenen Eltern sind oder in der Werbung, kulturelle Erzeugnisse, Bücher, Fernsehserien, Filme, sonst was. Überall am Schluss, und die Mutter kriegt noch ein Kind und alle sind so happy und glücklich und schön und sonst was. Und mit diesen Glücksversprechen lockt man die Leute dann natürlich auch.
Frauen, die keine Kinder wollen, werden bei uns noch immer stigmatisiert und von allen Seiten unter Druck gesetzt, findet Brunschweiger. Im Gegensatz übrigens zu Männern.
Beim Mann ist es eher okay, wenn er sagt, na, er will halt kein Kind, lieber Karriere, sonst was. Da wird es auch dieser echt egoistische Grund sozusagen akzeptiert, wenn er sagt, er hat einfach keinen Bock auf sowas, ihn nervt der Lärm, er gibt sein Geld lieber für sich aus. Das wird eher akzeptiert, wenn Männer das sagen, als wie wenn ich das sagen würde.
Verena Brunschweiger sieht sich auch als überzeugte Feministin. Den Verzicht auf Kinder versteht sie als einen Akt der weiblichen Selbstbestimmung.
Also das stört ja das Patriarchat, wenn da Frauen plötzlich sagen, nein, ich möchte jetzt meine Gebärmutter, obwohl ich sie besitze, nicht benutzen. Das ist ja irgendwie ein Rebellionsakt, den da manche Maskulinisten überhaupt nicht verkraften.
Frauen sind nicht erst vollwertig, wenn sie Mütter sind, sagt Brunschweiger. Wer frei von Kindern ist, bewahrt sich auch seine individuelle Freiheit. Und die verteidigt Verena Brunschweiger bis zur letzten Konsequenz. In einem WDR-Interview sagte die Autorin kürzlich, sie hätte sogar Verständnis, wenn sich ihre eigenen Eltern seinerzeit gegen ein eigenes Kind entschieden hätten.
Sehr schön paradox. Wenn sich ihre Eltern gegen eigene Kinder entschieden hätten, dann könnte sie heute dafür auch gar kein Verständnis haben, weil sie es gar nicht geben würde. Thorsten Schweinhardt war das über die Lehrerin und Autorin Verena Brunschweiger und ihre Argumentation gegen das Kinderkriegen aus ethischen Gründen und aus Gründen der weiblichen Selbstbestimmung. Professor Axel Bohmeier ist Erziehungswissenschaftler und Vizepräsident der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Und das Gespräch, was jetzt kommt, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, weil er jetzt gerade keine Zeit hat. Er muss nämlich Tochter und Sohn abholen, womit die Position von ihm persönlich schon mal klar sein sollte. Herr Bohmeier, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wenn man die Thesen der Autorin des Buches Kinderfrei statt kinderlos verlängert, sollten die Menschen gar keine Kinder mehr bekommen, weil das besser für die Erde wäre. Das ist der umweltpolitische Teil in ihrer These. Kann man mit einer Art Gebärstreik die Welt verbessern?
Das scheint mir weniger eine normative, sondern eher eine, wie soll man sagen, empirische Frage zu sein. Die interessante Frage wäre ja tatsächlich, wie die vorhandene Weltbevölkerung sich dazu aufrafft, die ökologische Krise, in der wir stecken, in ein Gutes abzuwenden, also das 5 vor 12 vielleicht in ein 10 vor 12 umzubiegen. Und das scheint mir tatsächlich die größere Herausforderung zu sein, die bereits lebenden Generationen zu fragen, als die noch zukünftigen oder dann Ungeborenen.
Es gibt das aber schon auch in der Geschichte, in der Literatur zum Beispiel, Aristophanes Komödie Lysistrata, die schlug einen Sexstreik der Frauen vor, um den Peloponnesischen Krieg zu beenden. In der Komödie wurde er dann tatsächlich auch beendet. Und es gab eine französische Feministin, Marie Huot, die rief 1892 zum Gebärstreik auf gegen die Ausbeutung der Arbeiter bzw. Arbeiterschaft. Sie wollte die Arbeitskräfte sozusagen verringern durch einen Gebärstreik. Also es gibt da schon historische Pendants.
Ja, wobei das Wort Streik sozusagen rein begriffslogisch oder von der Herkunft natürlich bedeutet, dass der Streik irgendwann auch endet und es weitergeht. Das ist ja die Idee, also zumindest in der griechischen Mythologie oder in der griechischen Sage geht es ja darum, für einen Moment sozusagen auszusetzen und in diesem Fall sozusagen die Mächtigen zu zwingen, zur Besinnung zu kommen, aber das ja nicht auf Dauer zu stellen. Das war ja sozusagen nicht die dahinterliegende Idee. Zugespitzt geht es ja nicht mit meinem Gebärstreik, der eine Dauer hat, sondern tatsächlich das Aussetzen des Ganzen, die Verweigerung, die dauerhafte Verweigerung.
Also der Streik will natürlich etwas erreichen und insofern ist das natürlich zeitlich begrenzt.
Insofern könnte man sozusagen immer sagen, dass das Aufrütteln sozusagen dessen natürlich eine interessante Position ist. Ne? Also zu sagen, um was geht es eigentlich, Aufmerksamkeit zu bekommen, um politische, durchaus auch in einem solidarischen Sinne sozusagen Ziele durchzusetzen. Aber wie gesagt, ich halte sozusagen vom Verfahren her den Streik für eine begrenzte Maßnahme.
Ja, aber das, was die Autorin dieses Buches Kinderfrei statt kinderlos macht, ist ja vielleicht auch aufrütteln wollen. Sie sagt uns das vielleicht nicht so, weil sie diesen Shitstorm erstmal haben möchte, damit alle ans Nachdenken kommen.
Genau, dann wäre es sozusagen die Provokation, die mit eingerechnet ist. Das weiß ich nicht. Das könnte so sein. Bloß zu Ende gedacht würde ja sozusagen diese Position eben nicht hier heißen, wir setzen für eine begrenzte Zeit aus oder verweigern uns sozusagen der Geburt, ne? Also bis zum Beispiel Gleichberechtigung hergestellt ist zwischen Männern und Frauen im Sinne der gleichen tatsächlich auch Verteilung der Belastungen von Kindererziehung, sondern, so wie ich es verstanden habe, ist es ja auf Dauer gestellt.
Ja, ja.
Also, und da scheint mir sozusagen das zu Ende gedacht, dann, wie soll man sagen, verliert sich entweder die Provokation oder puppt sich tatsächlich als reine Provokation, die dann vielleicht auch nicht mehr ganz ernst zu nehmen.
Ja. Es gibt noch eine andere Argumentationslinie, die sagt, keine Kinder mehr, weil mehr Menschen schlicht mehr Leid bedeuten. Ist das die Frage, die man früher nach Gott stellte? Also was rechtfertigt einen Gott, der so viel Leid auf seiner Erde zulässt, jetzt auf die Menschen gedreht?
Tatsächlich finde ich die Frage nicht uninteressant, inwieweit sozusagen die erwachsenen Menschen sozusagen die Legitimität haben, eigentlich Kinder zu bekommen und was sie damit tun, also welche Verantwortung sie übernehmen. Die müssen sie sich stellen tatsächlich, das glaube ich schon. Und dass sie natürlich Wesen, wie soll man sagen, Zeugen oder dass Kinder sozusagen Wesen sind, die auch leidempfänglich sind oder leiden werden, auch in ihrem Lebenslauf, scheint mir unstrittig zu sein. Also wer lebt schon ein vollständig glückliches Leben? Das scheint mir eine Figur zu sein, die man tatsächlich vielleicht nur der Literatur entnehmen kann oder die einem göttlichen Wesen schon nahe käme oder wie auch immer. Aber in dieser Hinsicht sozusagen tatsächlich geht es schon darum, dass leidensempfindliche und vielleicht auch leidensfähige und leidende Wesen oder Menschen gezeugt werden. Dessen sollte man sich klar sein. Die Frage ist ja nur, ob das sozusagen tatsächlich ein prinzipielles Problem ist. Also
ob ich mich dafür verantwortlich fühlen muss, dass meine Kinder leiden werden.
Dass sie leiden werden. Und die Frage ist sozusagen, wie die Kinder auf dieses Leiden, also wie ich zum Beispiel auf das Leiden meines Lebens sozusagen meinen Eltern gegenüber reagieren würde. Also wir alle können uns ja auch diese Frage sozusagen stellen. Sie haben schon angedeutet, das hat ja ein gewisses Paradox. Wir können diese Frage ja nur stellen, weil sich Eltern entschieden haben oder es passiert ist, dass sie Kinder bekommen haben.
Wer nicht zeugt und nicht gebiert, kann auch nichts Gutes. Der kann der Welt vielleicht etwas Gutes tun, weil ein Mensch weniger auf der Welt ist. Das ist ja diese Argumentation. Der kann aber auch nichts Gutes in die Welt setzen, das vielleicht die Welt besser macht. Siehe die Schülerbewegung Fridays for Future oder sowas.
Natürlich kann er sozusagen durch seine eigene Person oder eine Frau durch ihre Person sozusagen für etwas Gutes stehen. Außerdem kann man auch schlechte Menschen tatsächlich zeugen. Das will ich also von der Moralität her. Das kann ja passieren sozusagen. Die Frage ist, ob man dann als Erziehungsberechtigter dafür verantwortlich ist. Aber tatsächlich ist es so, wenn die Abwehrhaltung wäre, man darf sozusagen das Schlechte oder das Leidvolle sozusagen nicht erweitern, kann man natürlich die Frage stellen, inwieweit die Moralität von Menschen hier auch in Frage gestellt wird, nämlich, dass sie sich zu etwas Gutem entwickeln können. Man hat ja fast das Gefühl, es liegt eine absolut negative Anthropologie dahinter, sozusagen eine katholischerseits gesprochen falsch verstandene Erbsündenlehre, ob sich das immer fortsetzen würde und wir nicht auch tatsächlich verantwortlich einen Umgang mit zum Beispiel religiös gesprochen der Schöpfung haben könnten. Das ist schon ein interessantes Anzweifeln sozusagen, auch negativ sozusagen ja auch unserer eigenen Moralität dann.
Man kann natürlich auch aus ökologischen Gründen sagen, wir sind gerade dabei, die Gattungsfrage zu stellen. Wir schaffen uns sozusagen sowieso ab. Warum soll ich in diese Welt noch neue Kinder setzen?
Genau, wobei das sozusagen wahrscheinlich dann eher von den Kindern her gedacht wäre. Ne? Also dann wären die Kinder nicht das Problem, so könnte man sagen, also das ökologische Problem.
Nein, wir sind das Problem, die Lebenden.
Wir werden vor dem ökologischen Problem tatsächlich. Wobei auch das eine komische Position, meines Erachtens jedenfalls eine komische Position wäre, weil man sich durchaus auch andere Möglichkeiten eines, wie soll man sagen, ökologischen Umgangs mit der Krise vorstellen kann oder eines guten Umgangs mit der Krise, nämlich tatsächlich angemessen darauf zu reagieren und seinen ökologischen Fußabdruck deutlich zu verringern. Also warum der Streik oder das Enthalten sozusagen des Kinderkriegens die Lösung sein soll, scheint mir nicht einleuchtend zu sein.
Professor Axel Burmeier, der Vizepräsident der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Vielen Dank. Weg mit uns, Menschenhass als Medizin. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und hier kommt das Kontrastprogramm.
Wie soll ich vergelten? O gutes Wort, o braver Mensch, so heiter und gerührt bin ich. O treues Wort, das mir dies Jahr bewahrt und aufhebt. O du braver Mensch, wärst du bedürftig doch, dass ich dir helfen könnt. Wärst du krank doch, dass ich dich trösten könnt. Wärst du müde doch, dass ich dich betten könnt. Du braver Mensch. O so lass mich wenigstens deine verstreuten Bücher einräumen. O so lass mich wenigstens Wasser in dein wartendes Glas gießen. O so lass mich wenigstens deine kleine Lampe anzünden. Du braver Mensch, ich bin so froh, sehe ich deine treuen Augengläser zwinkern. Komm, verschmähe mich nicht, Freundschaft biete ich dir an. du braver Mensch.
Gedicht aus den weltumarmenden Zeiten des jungen Franz Werfel. Damit ist er bekannt geworden. Ich habe es schon erwähnt, bei Sophokles ruft der Chor ganz was anderes, nämlich nie geboren zu sein, ist der Wünsche größter und wenn du lebst, ist das andere, schnell wieder dahin zu gehen, woher du kamest. Etwa so lautet auch die Antwort des Silenus auf eine Frage von Midas. Der Tod ist die beste Daseinsform des Menschen. Und die erreicht König Midas dann ja auch, indem er sich von Silenus einen gierigen Wunsch erfüllen lässt. Alles, was er berührt, soll zu Gold werden und er verhungert. Damit ist der Gierige tot und erreicht die beste Form des Menschseins, das Nicht-Vorhandensein. Marius Kaller.
Die ersten Menschenfeinde wurden in der antiken Polis gesichtet. Hier jedenfalls begegnen wir den ersten Dokumenten über Misanthropie und damit den Beweisen, dass über dieses Phänomen nachgedacht wurde. In seinem Dialog Phaidon sagt Platon über die Menschenfeindschaft:
Sie entsteht, wenn man einem auf kunstvolle Weise zu sehr vertraut und einen Menschen für durchaus wahr, gesund und zuverlässig, bald darauf ihn aber als schlecht oder unzuverlässig findet und dann wieder einen. Und wenn einem das öfter begegnet und bei solchen, die man für die vertrautesten und besten Freunde hielt, so hasst man denn endlich alle und glaubt, dass an keinem irgendetwas Gesundes ist.
Hier ist der Menschenfeind ein enttäuschter Menschenfreund. Denn um von Menschen restlos enttäuscht zu sein, muss man sich in ihnen getäuscht, also ihnen nahegestanden und vertraut haben. Und Platon weiß auch schon, wie ein richtiger Misanthrop beschaffen sein sollte. Er sollte dabei eine kunstvolle Weise an den Tag legen. Schließlich verlangten die antiken Philosophen bei allem Tun das gute, richtige Maß und ächteten alle Extreme. Wenn schon ein extremes und radikales Gefühl wie eine generelle Menschenfeindschaft auftrete, so möge sie doch in stilvoller Weise zelebriert werden und nicht als ordinäre Wut oder Hass daherkommen. Auch Cicero gehörte zu dieser Art der Philosophie, wenn er sagt, die Menschenfeindschaft sei eine der Krankheiten der Seele, die aus einer gewissen Furcht vor demjenigen entstehen, dass sie fliehen und hassen. In der bürgerlichen Aufklärung kehrte das Nachdenken über die Menschenfeindschaft wieder, nur anders. Kurt Tucholsky sagte einmal, es gibt viele gute Menschen auf der Welt, aber es gibt Tage, da trifft man nur die Schlechten. Von Zufällen dieser Art wollte die bürgerliche Misanthropie nichts mehr wissen. Sie ging die Sache grundsätzlicher an. Arthur Schopenhauer schrieb:
In meinem 17. Jahre wurde ich vom Jammer des Lebens so ergriffen wie Buddha in seiner Jugend, als er Krankheit, Alter, Schmerz und Tod erblickte. Die Wahrheit, welche laut und deutlich aus der Welt sprach, war, dass diese Welt kein Werk eines alleingültigen Wesens sein könnte, wohl aber das eines Teufels, der Geschöpfe ins Dasein gerufen, um am Anblick ihrer Qual sich zu weiden.
Nun war die Misanthropie auf eine anthropologische Grundlage gestellt. Das Leiden überwiegt grundsätzlich Freuden aller Art. Das Leben ist ein Jammertal, gewogen und zu leicht befunden. Das Leiden habe kein Maß und kein Ziel, nirgendwo lagere ein positiver Sinn. Doch auch hier kehrt die kunstvolle Weise der Menschenfeindschaft wieder. Denn diese Feindschaft enthält keinen Aufruf zum Handeln, in welcher Form auch immer, sondern eine Geisteshaltung, eine Einstellung, die mit Stil praktiziert werden sollte. Diese Menschenfeindschaft äußerte sich dezidiert nicht als irgendwie grobe oder konkrete Handlung gegenüber anderen Menschen, sondern war mehr eine philosophische Grundeinstellung. Verletz niemanden, hilf allen, soweit du kannst, forderte Schopenhauer. Prinzipielle Menschenfeindschaft und Hilfsbereitschaft gegenüber konkreten Menschen schlossen sich überhaupt nicht aus. Doch letztlich, so schreibt der Philosoph, ist alles Leben verdorben und abscheulich.
Sitzen ist besser als stehen und liegen ist besser als sitzen. Besser als liegen ist schlafen und besser als schlafen ist tot sein.
Am 21. September 1860 saß Schopenhauer, nach Auskunft seiner Biografen, ruhig in die Ecke seines Sofas gelehnt und starb. Möglicherweise ja mit der festen Überzeugung, dass es für den Menschen so besser ist.
Marius Kaller über die Menschenhasser, die Menschenfeinde in der Philosophiegeschichte. Der zuletzt zitierte Arthur Schopenhauer war eigentlich nur mit seinem Hund befreundet. Wenn der sich dann daneben benahm, dann beschimpfte er ihn mit »Du Mensch«. Professor Ulrich Horstmann, Literaturwissenschaftler und Autor unter anderem der Streitschrift »Das Untier«. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Mit Untier meinen Sie uns, oder?
Ja.
Ja.
Das ist ein Wortspiel. Auf der einen Seite natürlich das Nicht-Tier, auf der anderen Seite Das Untier in der Bedeutung von Scheusal.
Von Getüm sozusagen, Ungetüm.
Ja.
Das Untier haben Sie vor langer Zeit ein letztes Buch genannt. Das war 1983. Und seitdem lebt das Buch in immer neuen Auflagen. Ich habe heute nachgeguckt, die letzte ist von 2016. Und Sie haben ihm dann noch viele weitere folgen lassen. Ganz so pessimistisch, wie Sie die Welt damals gesehen haben, ist es dann doch nicht geworden, scheint mir.
Wenn man ein letztes Buch geschrieben hat, hat man nur noch vorletzte und drittletzte Bücher vor sich. Die sind auch sehr interessant und reizvoll. Auf die habe ich mich konzentriert. Aber es ist schon interessant, dass das Untier inzwischen 36 Jahre auf der Welt ist und immer noch Leser findet. Das hängt bestimmt damit zusammen, dass es in dem Buch um das Ende der Fahnenstange geht und dass wir immer noch dabei sind, dieses Ende zu fabrizieren.
Ja, das ist dann wieder die Gattungsfrage. Aber nach einem letzten Buch noch weitere zu machen, ist doch eher positiv gestimmt, oder?
Ich denke, dass die absolut negative Bewertung dieser Streitschrift falsch war. Ich weiß, dass mich viele gelesen haben als jemand, der zum kollektiven Selbstmord aufruft. Aber dieses Buch ist kein Aufruf zur Selbstvernichtung, sondern es ist ein Weckruf. Und es ist Eventualitätsphilosophie. Vielleicht darf ich das in zwei Sätzen erläutern. Es geht in diesem Buch um den Showdown der Menschheitsgeschichte. Mhm. Und darum, dass die philosophische Bewertung aus der Retrospektive nicht mehr stattfinden kann nach dem Showdown, weil es keine hochgezüchteten philosophischen Gehirne mehr gibt. Andere Gehirne, menschliche Gehirne gibt es auch nicht mehr, aber es kommt mir auf die philosophischen an. Also muss ich dieses Buch vorher schreiben. Ich muss es also zurücktransportieren. Es ist ein postapokalyptisches Werk, aber ich muss es zurücktransportieren in die Präapokalypse. Und das ist intellektuell, das ist ein Gedankenspiel, das ist intellektuell extrem reizvoll und faszinierend. Und Sie können eine Doppelbelichtung vornehmen, das habe ich getan. Eine Doppelbelichtung aus der Perspektive der Philosophie, die eine Spezialistin darin ist, aus allem Sinn zu machen und die auch aus der Menschheitsgeschichte, die in einer Apokalypse enden würde, Sinn zu machen verstünde. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den satirischen Impuls. Also wir befinden uns an einem Punkt, wo Satire in Philosophie umschlägt und Philosophie sich in ihre eigene Satire verwandelt.
Der Untertitel des Untiers heißt Konturen einer Philosophie der Menschenflucht. Das heißt, Sie geben schon eine Handlungsanweisung ein wenig vor. Oder Sie sagen auch, was Sie tun, was Sie selber tun. Warum fliehen Sie und wohin fliehen Sie?
Das ist richtig. Das Buch ist ein Plädoyer für Distanz. Als Zungenbrecher, als terminologischer Zungenbrecher heißt das in diesem Bändchen Anthropofugalität, also eine Bewegung der Menschenflucht. Und die Attraktivität dieser Bewegung möchte ich in einem Bild erläutern. Wenn Sie nicht in einem Umzug oder in einer Parade mitlaufen, also wenn Sie kein Mitläufer sind, sondern auf Distanz gehen, sehen Sie einfach mehr.
Sie sehen, wie die alle an Ihnen vorbeilaufen und wie die gestimmt sind.
Sie sehen, wie sie alle vorbeilaufen. Sie sehen unter Umständen auch, wie sie alle im Kreis laufen. Und je größer die Distanz, desto besser der Überblick. Und dieses sich einen Überblick verschaffen, meinetwegen auf der Tribüne, meinetwegen auf einem wackeligen Hochsitz, meinetwegen aus der Satellitenperspektive, das ist schon ein Privileg, von dem ich behaupten würde, dass es in dem schrecklichen 20. und in dem hoffentlich erfreulicheren 21. Jahrhundert angesiedelt ist.
Aber wenn Sie mitlaufen, dann erleben Sie auch die Stimmung derer, die da laufen. Sie haben allerdings, das ist schon wahr, Sie haben dann immer nur dieselben Nachbarn. Also wenn ich jetzt an die Demonstrationen denke. Sie haben jetzt Parade gesagt, aber es gibt ja auch Demonstrationen, die zum Beispiel gegen den Weltuntergang sich richten.
Ja, die sind mir genauso lieb. Sie hören, Sie hören nur immer denselben Slogan aus Dutzenden von Kehlen. Und dessen wird man sehr schnell überdrüssig. Während der schweifende Blick aus der Distanz, Beschaulichkeit, sehr viel informationsreicher und auch unterhaltsamer ist.
Wie passt das Ganze dann mit dem Beruf zusammen, den Sie gewählt haben? Sie waren Professor, Sie haben gelehrt, Sie hatten mit Studenten, mit vielen Studierenden zu tun. Das heißt, Sie waren eng mit Menschen zusammen. Wie passt das zusammen?
Ja, ich hatte auch Gelegenheit, meine Studenten mit Swift bekannt zu machen. Und vielleicht darf ich Swift in diesem Zusammenhang
einen großen Ironiker
und der Distanz einmal zitieren. Es gibt einen Brief, in dem steht sinngemäß: I love John, Jill, Mary and Tom, but I detest mankind. Swift macht also einen Unterschied je nach Aggregatzustand von Menschheit. Einzelpersonen gern, das Kollektiv bitte nicht. Noch anders gesagt, noch anschaulicher vielleicht, ein Regentropfen ist schillernd und wunderschön. Ein Dutzend Regentropfen sind das auch. Hunderte Regentropfen in den Ästen und an den Zweigen und an den Blättern genauso. Aber wenn wir bei Millionen ankommen, bei Milliarden, bei Myriaden, dann kippt die Sache um. Dann sind wir beim Wolkenbruch und bei der Sintflut. Und wenn Sie nicht wie Noah Special Relations zum Bademeister unterhalten, dann wird die Sache sehr, sehr unangenehm.
Und auf dieser Reise sind wir gerade, auf der Reise in das Unangenehme. Und das haben Sie schon 1983 bemerkt. Ich meine, das war eine Zeit, wo die Umweltbewegung gerade erst zu laufen anfing.
Ich denke, dass die Bewegungsrichtung schon sehr viel früher deutlich geworden ist. Ich meine, das 20. Jahrhundert ist ein Jahrhundert der fürchterlichen Blutbäder. Mhm. Und wir können uns jetzt lange darüber unterhalten, ob eine ökologische Katastrophe stattfindet oder stattfinden könnte, ob eine atomare Katastrophe stattfindet, ob eine ökologische in eine atomare wegen der Ressourcenverteilung münden müsste und so weiter und so fort. Aber dass der Horizont relativ dunkel ist, das steht schon seit längerem fest.
Professor Ulrich Horstmann, Literaturwissenschaftler und Autor der Streitschrift, über die wir heute noch mal geredet haben. Das Untier. Recht herzlichen Dank. Weg mit uns. Menschenhass als Medizin. Der Tag in HR2 Kultur.
Ach, in diese sonntagslangen Stunden traurig fühle ich mich der Welt verbunden, möchte gütig sein und bin gelähmt. Und wie könnte ich in allen Stücken diese ganze Außenwelt beglücken? Aber Gott, warum bin ich verschämt? Wenn ich in den Park hinüberginge, höflich grüßend ein Gespräch anfinge, dort mit dem ergrauten Biedermann, würde sicher er sich nicht empören. Nein, geschmeichelt und bereit zu hören, hielt er freundlich seine Schritte an. Und was müht es, wenn wir beim Spazieren herzlich fühlend einen Baum berühren? Seiner Seele sind wir überzeugt. Freude, wenn gehorsam einem Winde, der ihn fasst, er dankbar und geschwinde unserem Schritte sich entgegenbeugt. Statt uns nützlich allen auszugießen, heißt es gut, sich tapfer zu verschließen. Ängstlich ziehen wir tausend Panzer an, und wir halten uns, dadurch verbittert, ganz wie einen wichtigen Brief zerknittert, das uns ja kein anderer lesen kann. Und so leicht ist's, gute Blicke geben, hilfreich, selbst uns helfend zu erheben. Kellner, Hund und Wohnung bleiben gut. Ja, ich habe mich dazu entschlossen. Liebreich sein und warm und unverdrossen sei mein künftiger Wahlspruch. Also Mut.
Noch einmal Franz Werfel hier mit dem Gedicht »Der alte Weltfreund«. Wir machen weiter mit Literatur, aber natürlich mit keinem Weltfreund, sondern mit einem Menschenfeind. Und zwar mit dem Misanthropen vom Obernatal, mit Thomas Bernhard, einem der wütendsten Schriftsteller, die Österreich je hatte.
Partei und die Kirche haben alles mit ihrem Stumpfsinn zerstört. Und der österreichische Stumpfsinn ist ein Dunst und Dunst abstoßen.
Schimpfen, fluchen und verwünschen konnte er, der wahrscheinlich begnadetste Misanthrop, denn Österreich sann Grantlern und Zornbinkeln so reiche Kultur in den letzten 100, 150 Jahren hervorgebracht hat.
Naja, also bitte, ich bin ja der Meinung, man könnte einen Scheißdreck auch darstellen, nicht? Der Vorhang geht auf und es liegt ein Gackhaufen dort, ne, und immer mehr Fliegen kommen, die braucht man gar nicht engagieren, weil die kommen von selbst herein. Und dann fällt halt wieder der Vorhang. Also ich meine, letzten Endes. Und das geschieht ja auch am Theater, das war ja immer so.
Thomas Bernhard war kein angenehmer Mensch. Bekannte des streitlustigen Dichters berichten, Österreichs Nationalwiderling habe sich, sobald er sich zu einer Tischgesellschaft setzte, wie unter Zwang sofort ein wehrloses Opfer suchen müssen, das er mit boshaften Sticheleien und untergriffigen Attacken fertig machen konnte. Ein notorischer Mobber war Thomas Bernhard diesen Berichten zufolge, einer, der sich in der Erniedrigung anderer bis zu einem gewissen Grad selbst erhöhte. Die Wut war Bernhards affektiver Kraftstoff, eine fundamentale, ressentimentgeladene Aufgebrachtheit, hinter der sich eine tiefe existenzielle Verstörung verbarg. Das spiegelt sich auch in seinen Werken wider. In virtuosen Litaneien schimpft Bernhard immer und immer wieder über die Widrigkeiten der menschlichen Existenz. Das Leben erscheint in seinen Texten als ununterbrochene Abfolge von Stumpfsinnigkeiten, Perfiditäten und Gemeinheiten. Legendär Bernhards Dankesrede zur Verleihung des österreichischen Staatspreises 1968.
Der Staat ist ein Gebilde, das fortwährend zum Scheitern, das Volk ein solches, das ununterbrochen zur Infamie und Geistesschwäche verurteilt ist. Wir Österreicher, wir sind apathisch. Wir sind das Leben als das gemeine Desinteresse am Leben. Wir haben nichts zu berichten, als dass wir erbärmlich sind.
Stets hat Bernhard seine Polemiken auch strategisch eingesetzt. Er war immer auch ein kühl kalkulierender Provokateur, ein PR-Genie, das im hochtemperierten Echauffierungsspiel mit der Öffentlichkeit seine Werke und sich selbst auf meisterhafte Weise promotete. Nichts schöner für Thomas Bernhard, als den österreichischen Boulevard mit ostentativ hingestreuten Provokationsbrocken aufzuganseln und sich im wutschäumenden Ressentiment, das plangemäß über ihn hinwegschwappte, in seinen Vorurteilen über die dumme, ungebildete Masse bestätigt zu fühlen. So verhasst Thomas Bernhard dem österreichischen Spießer zu Lebzeiten auch war, so schnell hat man den Schriftsteller nach seinem Tod ins Pantheon der österreichischen Hochkultur eingemeindet. Das Nationalekel wurde zum Nationalschriftsteller. Ob Thomas Bernhard sich darob im Dichterhimmel von einem Tobsuchtsanfall zum nächsten brüllt, ist nicht überliefert.
Günter Keindelsdorfer über Thomas Bernhard. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler in Mannheim, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wenn wir über erfolgreiche Misanthropen in der Literatur sprechen, die uns wirklich wichtige Bücher hinterlassen haben, dann sind wir bei Thomas Bernhard schon ganz gut, ganz richtig, glaube ich. Würden Sie sagen, das war bei ihm ein ausgewachsener Menschenhass wie bei Schopenhauer oder eher eine literarische Form des in Österreich und Bayern hoch angesehenen Grantelns?
Naja, er hat einfach den allgemeinen Typus, der in Österreich ja in der Tat sehr verbreitet ist, auf die Spitze getrieben. Er konnte deshalb einfach anknüpfen an sowas wie eine allgemeine Stimmung, auch an eine Rhetorik, die in Österreich sehr verbreitet ist. Der Witz ist ja bekannt, einer geht durch Wien und dann sieht er eine große Trauerbeflaggung und fragt dann jemanden, ja, weshalb sind denn da die ganzen Trauerflaggen da? Sagt er, ach, weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Sagt er, ach, ist mir egal, mir ist jeder recht, der da stirbt. Das können Sie eben auch auf Institutionen beziehen. Und das macht eben Thomas Bernhard dann zu einem eigentlichen Schreibprinzip. Damit ist er in vergleichsweise guter Gesellschaft. Auffallend ist allerdings, dass die meisten Misanthropen noch bestimmte Hemmungen kennen. Bei Thomas Bernhard ist ja das Spannende die totale Enthemmung im Menschen.
Also das Schimpfen, ne? Dieses ist nicht mehr granteln, sondern es ist richtig wütend.
Schimpfen und es sind hasserfüllte Geschichten, denen man natürlich auch immer anmerkt, dass sie sehr künstlich aufgeladen sind. Man weiß, dass Thomas Bernhard ganz gut gelebt hat. Er hat seine Lebensprognose weit übertroffen. Wir müssen uns Thomas Bernhard, denke ich, als glücklichen Menschen vorstellen. Das wurde ja auch deutlich in dem Beitrag, der sehr genau weiß, mit was für einem Markenzeichen man auf dem literarischen Markt ganz gut bestehen kann.
Mhm. Wenn man nach Misanthropen in der Literatur Ausschau hält, dann weiß man natürlich Molière, klar, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber andere, die nicht so gelten, war nicht auch Shakespeare eigentlich einer, bei dem sind doch eigentlich auch alle Menschen abgrundtief böse und schlecht?
Nicht unbedingt alle, es gibt einige liebenswerte Frauen dabei, nicht aber in der Regel und einige Grübler wie Hamlet, aber auch der ist ja ein Menschenverachter, auch einer, der Grund hat, jedem mit Misstrauen zu begegnen. In der Tat ist bei Shakespeare der Misanthrop sozusagen eine generelle Figur, der Standardtypus. Aber das gilt natürlich auch für andere Autoren. Wir dürfen nicht ganz vergessen, dass Faust bei Goethe ein Menschenfeind ist, der in sein Museum gebannt ist. Warum? Weil er fast soziophobisch ist. Die Leute wundern sich ja auch, dass er sich Ostern auf die Straße begibt und unter das gemeine Volk begibt. In der Regel kann der große Faust mit seinen Mitmenschen sehr, sehr wenig anfangen. Er braucht dann erst Gretchen, aber wie er mit Gretchen umgeht, wissen wir ja auch, sehr menschenfreundlich ist das nicht.
Was macht denn den Misanthropen als literarische Figur so tauglich? Was ist denn das Schöne an dem?
Dass er sich am laufenden Band in Paradoxien verwechselt. Ich denke, einmal ist der Misanthrop deshalb eine literaturtaugliche Figur, weil er immerhin noch besser ist als der Misogyne, der Frauenfeind, verachtet und bekämpft ja bloß die Hälfte der Menschheit, der Misanthrop alle. Und dann verwickelt er sich natürlich in die Paradoxien, die mathematisch gesprochen alle Allquantoren haben. Der liebe Gott, wenn er allmächtig ist, kann er sich dann auch selbst abschaffen, ja oder nein. Der Misanthrop, wenn er alle Menschen hasst, muss er sich auch selbst hassen. Ja. Denn er kommt ja um die Feststellung nicht ganz drum herum, dass er selbst ein Mensch ist. Und dieses systematische in sich selbst verliebt sein, weil ich alle anderen hasse, und sich damit in Widersprüche zu verwickeln, das macht ihn zu einer ziemlich unwiderstehlichen Figur. Außerdem sind die Geschichten natürlich nett, wenn man eben erfährt, dass es da einen Misanthropen gibt, kann sich der Leser, der selbst ein Grantler ist, ein Nörkler, einer, der Schadenfreude kennt, der neidisch ist und so weiter, immer noch dem Misanthropen ein wenig moralisch überlegen fühlen.
Also der Menschenhasser in der Literatur ist eigentlich der Gegenentwurf, oder auch auf der Bühne ist eigentlich der Gegenentwurf, der es uns möglich macht, uns besser zu fühlen, oder ist er uns, oder soll er uns Mahnung sein, nicht alles mit Hass oder Selbsthass zu beantworten?
Ja gut, ich kann mit der Psychofigur eben umgehen, dass ich sage, ach, ich finde die Menschen auch eine ziemliche Fehlkonstruktion, aber ganz so schlimm wie Thomas Bernhard oder ganz so schlimm wie der Misanthrop bei Molière treibe ich es eben auch nicht. Man schlägt sich dann auf die Schulter und sagt, ich bin doch vergleichsweise großzügig. Ich habe Restbestände dessen, was Menschen brauchen, um dieses eigentümliche Leben überstehen zu können, nämlich Freundschaft mit sich selbst zumindest haben. Genau das geht dem Misanthropen ja ab. Das macht ihn zu einer interessanten, aber natürlich auch zu einer erschreckenden Figur.
Haben Sie einen Lieblingsmisanthropen in der Literatur?
Ja, das ist einer, der selbst eben merkt, was für eine verwundbare Figur ist. Wir leben ja im Kellerjahr. Gottfried Keller wird in diesem Jahr 200 Jahre alt und er hat diese fantastische Novelle geschrieben, Pankraz, der Schmoller, wo man übrigens im Namen Pankraz, Pan, der alle Beherrschende, sich selbst auch beherrschen Wollende, der Allherrscher, wie er sich eben in solche Dilemmata verwickelt. Und er kommt aus seiner Schmollecke, aus seiner Welt und aus seiner Menschenverwerfung heraus. Wie soll es anders sein? Durch die Begegnung mit einem Tier, das die Paradoxie vorführt, die Hobbes uns gezeigt hat, Homo homini lupus est, der Mensch ist des Menschen Wolf. Wir dürfen nicht ganz vergessen, dass Misanthropie eigentlich auch ein rechtskonservatives, politisch gesehen, Dispositiv ist. Linke sind in der Regel Menschenfreunde, manchmal bis zur Peinlichkeit und bis zur Naivität. Und genau diese Paradoxien führt diese fantastische Erzählung von Gottfried Keller vor. Einer, der Gottfried heißt, schreibt über einen Pankraz, der über die Welt und alle Figuren schmollt und nicht zuletzt über sich selbst.
Wiederlesen, 200 Jahre, Kellerjahr. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler in Mannheim, recht herzlichen Dank. Weg mit uns, Menschenhass als Medizin, der Tag in H2 Kultur. Weiter geht es mit einem weiteren Loblied aufs Mensch und Dasein von Franz Werfel, der schöne, strahlende Mensch.
Die Freunde, die mit mir sich unterhalten, sonst oft missmutig, leuchten vor Vergnügen, Lust wandeln sie in meinen schönen Zügen, wohl Arm in Arm, veredelte Gestalten. Ach, mein Gesicht kann niemals Würde halten, und Ernst und Gleichmut will ihm nicht genügen, weil tausend Lächeln in erneuten Flügen sich ewig seinem Himmelsbild entfalten. Ich bin ein Korso auf besonnten Plätzen, ein Sommerfest mit Frauen und Basaren, mein Auge bricht von allzu viel Erhelltsein. Ich will mich auf den Rasen niedersetzen und mit der Erde in den Abend fahren. O Erde, Abend, Glück, o auf der Welt sein.
Der junge Franz Werfel, mit 21 hat er das veröffentlicht. Weg mit uns, Selbsthass als Medizin, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und jetzt sagt uns Rainer Dachselt endlich, wie es gemeint ist. Zynismus als Distinktionsmerkmal, um es mal im Soziologen-Kauderwelsch auszudrücken. Die Bayern würden sagen, nur wenn ich grantel gegen euch, geht's mir gut. Rainer Dachselt.
Das kennen wir doch alle. Wir haben es sowieso nicht leicht und dann geht uns irgendjemand auch noch voll auf die Nerven und dann gehen wir ins Internet und machen uns mal so richtig Luft mit diesem coolen Spruch.
Bevor Sie bei sich selbst eine schwere Depression oder Antriebsschwäche diagnostizieren, stellen Sie sicher, dass Sie nicht komplett von Arschlöchern umgeben sind. Sigmund Freud.
Da fühlen wir uns doch gleich besser und kriegen auch ganz viele Likes, denn unsere Freunde sind auch alle solche unverstandenen, gequälten Seelen und haben diesen Spruch natürlich auch selber schon gepostet, jeder im Schnitt 2-mal. Er ist natürlich nicht von Sigmund Freud, denn wie sagt Aristoteles so schön, die meisten Zitate im Internet sind falsch. Nein, das ist einer von den abertausend meist anonymen Kalendersprüchen, die überall dort im Netz zirkulieren, wo man sich nicht anpöbelt, sondern ermuntert, aufbaut und praktische Lebenshilfe leistet. Unterabteilung gepflegte Misanthropie.
Es gibt Tage, wo du denkst, dass es einfacher ist, Einhörner zu finden als gesunden Menschenverstand.
Ja, das ist jetzt eher ein Stoßseufzer, aber das Ganze gibt es auch in witzig.
Ich glaube, ich habe Tinnitus im Auge. Ich sehe nur Pfeifen.
Aufmüpfig und frech wie die Kurzhaarfrisuren beim Kleinstadtcoiffeur. Aber warum soll Misanthropie nur etwas für Literaten und Philosophen sein? Die eigene Gattung generell nicht zu mögen, das ist ja keine Spezialistenfähigkeit. Nein, das ist ein Gattungsmerkmal, das uns zum Beispiel von den Tieren unterscheidet. Ein frustrierter Löwe kann sich nicht trösten mit dem Gedanken, dass die anderen Löwen halt alle Idioten sind. Der muss irgendjemanden fressen, damit es wieder gut ist. Aber wir können auf Gewalt verzichten und nehmen lieber einen misanthropischen Kalenderspruch ein. Eine Psychopille ohne Nebenwirkungen. Der kleine Menschenhass zwischendurch. So wie diese gepfefferte Einsicht.
Wenn Dummheit knallen würde, dann wäre bei manchen Leuten das ganze Jahr über Silvester.
Und 10 Leute haben bei Facebook Made My Day drunter geschrieben. Es gibt sogar T-Shirts, auf denen steht:
Ich hasse Menschen.
Oder einfach:
Ich hasse euch.
Getragen werden sie von einsamen Wölfchen, die in ihrem unüberschaubaren Freundeskreis so beschrieben werden. Naja, der ist halt ein Zyniker und auch irgendwie crazy, aber total lieb, wenn man ihn näher kennenlernt. Wie alle anderen Güter der Hochkultur ist jetzt auch der Menschenhass demokratisiert. Früher haben sich die da oben über die Meute erhoben. Heute erhebt sich die Meute über sich selber. Das ist natürlich ein bisschen paradox. Aber sogar diese Erkenntnis ist schon in einem Internetspruch festgehalten.
Bin ich hier richtig in der Selbsthilfegruppe für Misanthropen? Ja, und jetzt verpiss dich.
Bis hierhin ganz lustig. Jetzt kommt der tiefe Fall zum echten Menschenhasser, der seinem Hass auch Taten folgen lässt. Professor Rudolf Eck, Psychologe und Kriminologe, psychiatrischer Gerichtsgutachter. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Sie reden mit Mördern. Heute haben Sie gerade wieder mit einem geredet in einer Haftanstalt und müssen Sie als psychologischer Gutachter einschätzen. Begegnen Ihnen da manchmal Menschen, die nicht aus Eifersucht oder Habgier zum Mörder geworden sind, sondern aus Hass gegenüber anderen Menschen?
Ja, das kommt vor, aber es ist noch viel seltener als ein Mord überhaupt, der ein sehr seltenes Ereignis ist. Aber es gibt sehr unterschiedliche Gründe, weshalb jemand einem anderen das Leben nimmt oder nehmen möchte. Und der Hass, der allgemeine Hass auf Menschen, der kann schon auch mal dazu zählen.
Sind das dann eher Serienmörder, also Wiederholungstäter?
Ja, wenn man sie nicht beim ersten Mal schon schnappt, dann kann es sein, dass das Serienmörder werden. Für einen Serienmörder sind ja zwei Dinge Voraussetzung. Zum einen muss dieses Motiv immer wieder neu aktualisiert werden können oder aktiviert werden können und ein dauerhaftes Motiv sein. Und zum zweiten muss man diese Tat nicht aufklären können. Also beides muss gegeben
sonst
sein.
Sonst kann er nicht weitermachen, ja klar.
Richtig.
Ja.
Bei einem, jetzt hätte ich bald gesagt, normalen Mörder, also bei jemandem, der einmalig einen Mord begeht, da ist das nichts Dauerhaftes. Da ist es ein einmaliger Konflikt, eine einmalige Zerrissenheit, ein einmaliger Drang, der macht es dann kein zweites Mal mehr. Die Rückfallquote bei Morden ist übrigens sehr, sehr gering, zum Glück. Das heißt, dass jemand ein zweites oder drittes Mal so etwas Schlimmes macht, das kommt so gut wie gar nicht vor, aber eben mit dieser Ausnahme der Serienkiller.
Wenn Sie es jetzt mit einem solchen Serienmörder zu tun haben, die aus Hass gehandelt haben, ist das dann Hass, der sich gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen wendet? Also so wie bei dem Massenmörder Breivik in Schweden oder jetzt in Neuseeland, der Australier, der dort gegen Muslime losgezogen ist?
Ja, also es gibt Hass, der, sagen wir mal, rassistisch oder politisch oder auch religiös oder pseudoreligiös motiviert ist und dann auch eine Form von Hass, die man gar nicht so genau zuordnen kann, die irgendwie diffus ist, diese Motivation. Und das ist vielleicht noch sehr viel schwerer zu erkennen. Und ob man das überhaupt behandeln kann, ist die nächste sehr, sehr schwierige Frage.
Wenn das sich gegen eine Gruppe, eine bestimmte Gruppe Menschen wendet, ist es dann egal oder ist es dann meistens politisch gewendet, politisch motiviert?
Ne, egal ist es nicht, aber es ist,
Können es auch junge oder alte Kinder oder, ja, oder Frauen ja. sein oder so?
Ja, also es gibt Frauenhasser, es gibt also Menschen, die nicht nur ihre eigene Frau oder die Frau in ihrer näheren Umgebung hassen oder verabscheuen, sondern ganz allgemein ihren Hass auf die Weiblichkeit richten. Es gibt Menschen, die Behinderte nicht ausstehen können, die darauf ihre Wut konzentrieren. Es gibt Menschen, die Ausländer, die Farbige, die Migranten, die Juden oder was auch immer hassen. Und zum Glück greifen die meisten dann doch nicht zu einer Waffe, sondern lassen es mit Beleidigungen, mit Bedrohungen, mit Ausgrenzungen ihr bewenden. Aber es gibt eben auch einen harten Kern, die aus diesem Hass dann zu Mörder werden können, wie zum Beispiel diese schreckliche NSU-Gruppe, die fast ein Dutzend Menschen umgebracht hatte in den Nullerjahren. Und da muss wohl ein genereller Hass auf Ausländer, hier speziell auf Türken, die tragende Rolle gewesen sein. Und eben leider die Unmöglichkeit, ich sagte es ja am Anfang, dass man das so lange nicht hat aufklären können. Erst durch eine Art Zufall hat man dann diese Mordserie aufklären können.
Würden Sie sagen, Fremdenhass, Judenhass erwächst aus einer kollektiv misanthropischen, also menschenhassenden Stimmung?
Ja, es gibt sowas wie eine allgemeine Grundlage in der Gesellschaft. Also das Fremde ist ja immer eher irritierend als das Bekannte. Und die Ablehnung von Juden oder der Hass auf Juden hat in Deutschland eine jahrhundertealte, hätte ich bald gesagt, Tradition. Also jedenfalls eine Form, dass sich das immer wieder kehrt, wenn Sie die Geschichte des Mittelalters anschauen. Das 19.
Es gibt auch unselige Traditionen.
Jahrhundert. Ja, leider. Und das ist sozusagen der Bodensatz, auf dem sich das dann auftürmen kann. Und im Dritten Reich war es eben so, dass das die Politik, die Nazis geschickt benutzt haben, um diesen ja immer schon latent zumindest vorhandenen Hass oder Abneigung gegen das jüdische Leben und gegen Juden zu benutzen, um zu sagen, das sind jetzt die Hauptschuldigen an der Weltwirtschaftskrise und die nehmen uns aus. Das ist sozusagen der größte Feind und der muss ausgerottet werden. Und da sind sehr viele dann mitgezogen. Das heißt aber, ohne diese Grundierung wäre das so gar nicht möglich gewesen. Dass das eben benutzt wurde, war die Tragik des Ganzen.
Das heißt, eine kollektiv misanthropische Stimmung, eine Missstimmung in der Gesellschaft ist gefährlich, man kann sie missbrauchen.
Die kann man missbrauchen, ja, und die kann sich auch gegen andere richten. Also jetzt zum Beispiel könnte sie sich gegen Migranten richten. Und es gibt ja auch Bewegungen oder Personen, die so etwas zumindest im Ansatz versuchen. Zum Glück haben die aber nicht das große Sagen in Deutschland.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu den Tätern, mit denen Sie zu tun haben, die Sie beurteilen müssen für das Gericht. Wenn Sie einen Mörder beurteilen müssen, der für sich einen kollektiven Feind in irgendeiner Gruppe sieht, jetzt egal welcher, suchen Sie dann nach der Ursache dieses Hasses? Und wenn ja, wo? Wie macht man das?
Also ich versuche bei jeder Person, die ich zu begutachten habe und wo es um Straftaten und schwere Straftaten geht, die Anlässe, die Entstehungszusammenhänge dieser Taten zu begreifen. Und ja, wenn der Hass sozusagen etwas Zentrales ist, dann muss ich auch danach suchen, was nicht heißt, dass mir das immer gelingt. Aber ich muss diese Taten, die zu einer Verurteilung geführt haben, nachvollziehen können, begreifen, erklären können. Und nur dann kann ich sagen, ob so etwas sich wiederholen wird. Und wenn es wirklich ein sehr tief verwurzelter, in der Person verankerter Hass auf alles Mögliche ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich so etwas wiederholt, natürlich erheblich größer, als wenn das eine einmalige, konflikthafte Sache, ein Streit mit einer konkreten Person gewesen sein und es ansonsten aber ein friedlicher Mensch ist.
Wenn es psychotisch wird oder ist, ist dann auch Selbsthass dabei?
Nun, eine Psychose, also eine schwere psychische Erkrankung, kann aus wahnhaften Ideen bestehen. Es kann aber auch eine Ablehnung, ein Hass auf die eigene Person sein. Die wären dann suizidgefährdet, weil sie ja dann nicht mehr weiterleben wollen. Ausschließen würde man das nicht können, ja.
Das heißt, diese Leute würden, da würden Sie dann sagen, die bleiben lieber im Gefängnis?
Das muss man leider bei einigen sagen. Also wenn das Risiko, dass so etwas passiert, doch ein gutes Stück größer als null ist. Null ist es sowieso bei niemandem. Also niemand kann sagen, dass er nie etwas anstellen wird. Aber das muss schon deutlich größer als null sein. Dann wird man nicht dazu raten können, jemanden wieder zu entlassen. Da ist es besser, es dann wird von der Gesellschaft ferngehalten.
Ich finde es schon ganz gut, wenn ich vor solchen Menschenhassern dann auch geschützt bin.
Ja.
Vielen Dank, Professor Rudolf Eck, Psychologe und Kriminologe und psychiatrischer Gerichtsgutachter. Weg mit uns. Menschenhass als Medizin. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen dann für Sie, Angela Fitsch, an dieser Stelle. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns natürlich wie immer nachhören bei hr2kultur.de oder in der ARD-Audio-App. Dort sind wir der Tag, der von hr2kultur, das Original. Tschüss.